Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts der Scientists for Future Leipzig. Vorneweg ein kleiner Hinweis. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet bei einem Crowdfunding, was diesen Podcast in Zukunft deutlich mehr Möglichkeiten zum Podcasten, aber auch zum Klimanetzwerken und sogar zum politischen Klimalobbyismus eröffnen würde. Das Crowdfunding ist zu finden auf unserer Homepage der Scientists for Future Leipzig, ausgeschrieben s4f-leipzig.de und dann einfach unter dem Reiter Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute wollen wir uns einem interessanten Zukunftsthema widmen, nämlich Wendelstein 7x als konkretes Projekt und ganz allgemein der Kernfusion. Und da begrüße ich Dr. Adrian von Stechow. Hallo Adrian. Hi. Ja, ich denke mal, dass die meisten Hörerinnen und Hörer so ein bisschen eine Idee von dem Begriff haben und wissen, was das ist, aber manchmal ist ja so ein Laienwissen auch fehlerhaft oder je nachdem. Ne? Deswegen würde ich dich jetzt erstmal stell's mal vor, wer du so bist, also was ist deine Rolle bei Wendelstein? Ja.
Also ich bin, wie gesagt, Adrian van Stechow. Ich bin hier am Institut für Plasmaphysik, also im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald beschäftigt als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Also quasi ganz schnöde und normal bin ich hier einfach Wissenschaftler. Richtig, ich betreue hier am Institut zwei Kooperationsprojekte, beide mit dem MIT zusammen. Und das sind zwei sogenannte Diagnostikprojekte, das heißt Projekte, die sich damit beschäftigen, unser großes Experiment, nämlich den Wendelstein 7x, unter bestimmten Aspekten letztendlich sich anzuschauen. Das heißt, ich betreue diese letztendlich wissenschaftlichen Instrumente, die in unser großes Kernfusionsexperiment reinschauen und sich dann einen bestimmten Aspekt letztendlich rauspicken und im Detail anschauen.
Okay. Naja, wie ich jetzt schon angesprochen habe, erstmal so ein bisschen grundlegend. Mhm. Was ist Kernfusion? Wie funktioniert es? Mal so ein paar Basics.
Genau. So der vielleicht der Aufhänger für uns so als gesamte Forschungsrichtung ist, dass sich hinter der Kernfusion, dass das Versprechen verbirgt, die gesamte Menschheit letztendlich mit fast unbegrenzt viel Energie zu versorgen, auf Basis der Kernfusion. Die Kernfusion, bei der verschmelzen Kerne unter hoher Relativgeschwindigkeit. Es gibt dabei viele verschiedene Arten, wie man das machen kann. Wir machen das mit Hilfe des magnetischen Einschlusses. Das heißt, wir schließen unser Plasma mit Hilfe von einem Magnetfeldkäfig letztendlich ein, erhöhen es auf sehr hohe Temperaturen und bei diesen hohen Temperaturen fangen die Atomkerne letztendlich an zu fusionieren und bei diesem Kernfusionsprozess wird dann letztendlich Energie frei. Und die Idee dahinter ist dann, diese frei werdende Energie, genau wie in jedem herkömmlichen Wärmekraftwerk, dann zu nutzen und die erzeugte Wärme letztendlich dann zur Stromproduktion zu benutzen.
Okay, also es würde dann erstmal Wärmeenergie frei, ähnlich wie wir es jetzt vom, ein bisschen gegenteiligen Projekt der Kernspaltung ja auch kennen.
Genau. Nur
eben im Gegensatz zur Kernspaltung ist bei Kernfusion sind die Risiken gering oder nicht vorhanden. Also zumindest kommt keine Strahlung frei.
Das muss man, glaube ich, sehr differenziert betrachten. Also da verstecken wir uns auch nicht hinter. Also Kernfusion ist genau wie die Kernspaltung ein nuklearer Prozess. Und obwohl bei den Reaktionen, die wir vorsehen als Hauptreaktion, kein hochradioaktiver Müll in dem Sinne entsteht, wie er im Kernspaltungskraftwerk entsteht, ist es bei uns dann trotzdem so, dass bei der Kernfusion Neutronen entstehen. Diese Neutronen, die idealerweise werden die von den Wänden des Kraftwerks, also einfach absorbiert und die Wände des Kraftwerks dadurch warm. Und genau diese Wärme ist dann die wir dann auch nutzen, letztendlich am Ende Wasser zu kochen, einfach auszudrücken. Trotzdem ist es aber auch so, dass diese Neutronen mit der Zeit dann die Wände des Reaktors aktivieren. Das heißt, der Reaktor selber wird dann mit der Zeit radioaktiv. Dabei ist aber ganz stark zu unterscheiden zu einem Kernspaltungskraftwerk, dass man dort halt die hochradioaktiven Abfälle hat, der jetzt weniger hoch angereicherten Brennstäbe nach Gebrauch, aber immer noch hochradioaktiv, das heißt auch sehr gefährlich für den Menschen. Während es bei der Kernfusion Teile sind, die so in die Kategorie mittelstrahlenden Müll fällt. Das heißt, diese Teile würde man dann in Zukunft bei einem Kernfusionskraftwerk, das es halt heute noch nicht gibt, dann auf dem Gelände des Fusionskraftwerks dann aufbewahren und nach einer Abklingzeit, die man heute noch nicht genau kennt, weil die genauen Materialien noch nicht klar sind, aber deutlich unter 200 Jahren, genau, dann wieder verwerten kann.
Okay, also es ist nicht komplett problemfrei, aber es ist ganz, ganz anders zu handeln als das, was man eben mit der Kernspaltung so an Problemen erzeugt.
Mhm. Und auch ein ganz gravierender Unterschied zwischen der Kernspaltung und Kernfusion ist, dass man bei der Kernspaltung also eine gewisse Mindestmenge an Brennstoff braucht, also einfach um die Kettenreaktion auch effizient aufrechtzuerhalten. Das heißt, so ein Kernspaltungskraftwerk tankt man jedes Jahr mit ungefähr dem Brennstoff auf, den man für das gesamte nächste Jahr braucht. Das heißt, diese Energiedichte ist im Reaktordruckbehälter einfach da. Moderne Kernspaltungskraftwerke, bei denen ist es extrem unwahrscheinlich bis hin zu fast unmöglich, dass diese Menge irgendwie so in Kontakt kommt, dass es dabei zu einer katastrophalen Kettenreaktion kommt. Aber die Geschichte hat halt gezeigt, dass das dann doch vorkommt, vor allem bei älteren Modellen. Und das ist nicht grundsätzlich auszuschließen. Beim Kernfusionskraftwerk ist es so, dass wir zu jedem beliebigen Zeitpunkt immer nur eine sehr geringe Menge des Brennstoffs im Reaktor drin haben. Gar nicht so sehr aus Sicherheitsgründen, sondern einfach, weil der Reaktor ansonsten ausgeht. Also wir würden ihn quasi ersticken, wenn wir zu viel des Arbeitsgases in den Reaktor einfüllen. Und genau, deshalb ist das Kernfusionskraftwerk intrinsisch schon mal sehr viel sicherer. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Reaktor zerstört wird, aber es gibt keine katastrophalen Unfälle in dem Sinne, dass irgendwie radioaktives Material austreten kann oder über Wochen oder Jahre ein gesamtes Gelände oder sogar ein Land verseucht werden kann.
Genau, wie wir es ja bei Fukushima hatten jetzt zuletzt, im Anführungsstrichen. Und naja, Tschernobyl ist ewige Jahrzehnte her und es ist heute noch nicht bewohnbar.
Richtig, genau.
Das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn es diese Risiken nicht gibt, gar keine Frage.
Genau.
Jetzt habe ich so bei meiner Recherche zwei Hauptvarianten gefunden. Das eine ist Tokamak und das andere ist der Stellarator. Stellarator ist ja jetzt auch Wendelstein. Kannst du mal kurz die Unterschiede, dass wir einfach so ein bisschen wissen, wo steht da was?
Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen. Also ich hatte ja eingangs erwähnt, was wir hier machen, ist magnetischer Einschluss. Was bedeutet, dass wir ein Plasma, also Plasma sollte ich vielleicht auch noch erklären, also ein sehr heißes Gas, was ab einer bestimmten Temperatur dann ionisiert wird und dann nur noch aus seinen Ionen und Elektronen besteht. Das ist ein Plasma und bei den Temperaturen, mit denen wir es zu tun haben, also typischerweise ein paar 10 Millionen Grad, sind quasi alle oder sind alle Stoffe voll ionisiert und damit ein Plasma.
Genau, also Plasma, wenn ich richtig verstanden habe, ist eine Art Aggregatzustand.
Ja, die Definition ist nicht so super scharf, wie es bei den anderen ist. Also der Übergang von gasförmig zu Plasma ist eher so allmählich. Aber man kann es so sehen. Also es benimmt sich sehr viel anders als ein Gas. Die wichtigste Eigenschaft von einem Plasma ist, dass es aus freien Ladungsträgern besteht, die deswegen elektrisch und magnetisch auf externe Felder antworten. Und genau das nutzen wir bei uns jetzt speziell beim magnetischen Einschluss. Das heißt, wir designen und bauen Magnetfelder, die das Plasma auf seinen Bahnen hält, sodass es dann letztendlich in einem definierten Volumen gehalten wird und dort geheizt werden kann und dann letztendlich dann auch lokal dann Fusion eingeht. Es ist nicht das einzige Konzept, es gibt auch andere. Es gab gerade auch in den letzten Jahren wieder verstärkt Fusion-Startups, die sich mit anderen Konzepten beschäftigen, wie zum Beispiel der Inertialfusion mit Lasern. Da verzichtet man komplett auf ein externes Magnetfeld und, also vereinfacht ausgedrückt, ballert man einfach mit allen Seiten mit Lasern auf ein kleines Element, was dann die Arbeitsgase letztendlich enthält. und kann so auch Fusionen machen. Diese Konzepte sind alle entweder experimentell und neu und dadurch halt ja noch ein weiter Entwicklungsweg vor ihnen oder auch intrinsisch so, dass man nicht unbedingt sieht, wie man daraus später einen energieerzeugenden Reaktor bauen würde. Und wir sind hier im Institut relativ überzeugt, dass der einzig gangbare Weg wirklich der magnetische Einfluss ist, der sehr viel, ich sag mal, ruhiger abläuft. Also man hat ein Plasma in seinem Magnetfeldkäfig dann eingeschlossen. Und in diesem Magnetfeldkäfig wird das Plasma dann graduell, das heißt über Sekunden, dann aufgeheizt auf seine Betriebstemperatur, wo dann Fusionsreaktionen immer wahrscheinlicher und häufiger werden. Das sind dann typischerweise Temperaturen, die 10-mal heißer sind als die Sonne, also rund 100 Millionen Grad.
Und das sind dann auch diese Temperaturen, wo dann halt diese Form der Kettenreaktion in Gang kommt, dass es dann eben eine stabile, stabile Energie auswirft und nicht mehr zugeführt werden muss. Mhm. Und Tokamak ist ja auch ein Einschluss mit Magnet, aber eine andere Bauweise als Stellarator.
Richtig, also man unterscheidet da zwischen zweien. Der Tokamak ist geometrisch sehr viel einfacher zu verstehen und auch umzusetzen, ist aber vom Betrieb ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Wir hier am Institut für Plasmaphysik, wir haben tatsächlich beide. Wir haben nämlich zwei Standorte, einen Standort in Garching bei München und der andere Standort hier in Greifswald. Und an jedem Standort verfolgen wir letztendlich das jeweils andere Konzept für sich. In Garching den Tokamak, in Greifswald den Stellarator. Der Tokamak ist axialsymmetrisch, mehr oder weniger. Das heißt, man hat dann regelmäßig angeordnete Magnetfeldspulen, die ein Magnetfeldkäfig erzeugen, der so toroidal umläuft und auch dann in jedem Schnitt letztendlich gleich aussieht. Das Problem bei einer solchen Magnetfeldkonfiguration ist, dass das Plasma so erstmal nicht eingeschlossen werden kann. Das heißt, eine wichtige Komponente, die man benötigt, um das Plasma wirklich also erstmal grundlegend einzuschließen, ohne jetzt auf weitere Details einzugehen, ist, dass man das Magnetfeld in sich verdrillen muss. Das heißt, die Magnetfeldlinien müssen quasi spiralförmig umlaufen. Und eine sehr grundlegende Eigenschaft von Magnetfeldern ist, dass das in Axialsymmetrien nicht ohne weiteres nur mit externen Spulen geht. Das bedeutet also, dass man in einem Tokamak einen elektrischen Strom im Plasma selber laufen lässt. Das Ganze kann man sich wie ein Haushaltstrafo letztendlich vorstellen. Da ist ein riesiger Kern um den gesamten Tokamak-Schlauch letztendlich rumgebaut, also um diesen Donut rum. Und dieser Trafokern treibt dann letztendlich einen Strom im Plasma, der ein sehr guter elektrischer Leiter ist. Und dieser Strom selber erzeugt dann diese Verdrillung des Magnetfeldes.
Okay, das hat damit zu tun, dass die Ionen, also dass das Gas bzw. das Plasma dann letztlich immer wieder ausbricht an gewissen Stellen. Ne? So habe ich da mal ein bisschen was gefunden.
Das ist eine Folge davon, dass man sehr starken Strom treibt, ja. Und das ist die grundlegende Krux des Tokamaks. Es ist tatsächlich ein Einschlusskonzept, was aktiv gesteuert werden muss. Das heißt, man hat einen stromtragenden Ring, also der aus Plasma besteht, und in den ein unglaublich hoher Strom getrieben wird, also typischerweise Megaampere, also Millionen von Ampere. Und dieser Ring möchte quasi die ganze Zeit in alle Richtungen ausbrechen und letztendlich muss er aktiv dann kontrolliert und in der Schwebe gehalten werden. Das ist ein Problem, das also ist lösbar, das macht man auch weltweit in Tokamaks, führt aber zu einer Reihe an Plasma-Instabilitäten, die letztendlich dafür sorgen, dass er, ich sag mal, anstrengender ist als ein Stellarator. Ein grundlegendes Problem beim Tokamak, was nicht vollständig gelöst ist, ist, dass man diesen Strom nicht unendlich lange treiben kann. Und das ist auch wirklich grundlegend der hauptnegative Aspekt des Tokamak-Designs, dass ein Tokamak erstmal prinzipiell nur gepulst betrieben werden kann. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie man das letztendlich dann in ein Kraftwerk umsetzt, wenn man selbst die größten Tokamaks der Welt heute eher so in der Größenordnung 100 bis 1000 Sekunden betreiben kann, man aber natürlich für ein Kraftwerk das Ding irgendwie dauerstrich fähig bekommen möchte. Das heißt nicht, dass es da keine Lösungsansätze gibt, aber es ist sehr viel schwieriger. Und damit komme ich zum Stellarator, das ist das, was wir hier bauen. Da verzichtet man auf die Symmetrie. Das heißt, der Stellarator, wenn man sich mal ein Bild zum Beispiel von Wendelstein 7x im Internet anguckt, das Magnetfeld sieht total wild aus und die Regeln.
Genau, da würde ich gleich dazu sagen, also sehr empfehlenswert. Schaut euch das wirklich mal an. Es ist, wenn man es noch nicht gesehen hat, super interessant.
Genau, wir haben auch so ein relativ neues YouTube-Video, was einfach nur so ein Engineering-Design zeigt mit irgendwie einer Animation von einem Plasma, die jetzt nicht besonders akkurat ist, aber sie stellt dar, was gemeint ist. Und vor allem erkennt man aber die ganzen technischen Details und diese total abgefahrene Form des Magnetfelds. Die Regelmäßigkeit darin, die erkennt man, wenn man eine Weile damit arbeitet. Aber erstmal ist es ganz furchtbar zu bauen. Also von der Ingenieursperspektive ist es schrecklich. Man alles ist dreidimensional, man hat halt keine Bauteile, die sich regelmäßig wiederholen. Und das Design ist sehr, sehr anspruchsvoll. Was der Accelerator aber kann, ist, dass diese Verdrillung des Magnetfelds intrinsisch Teil des externen Designs ist. Das heißt, man muss im Plasma keinen Strom treiben. Man muss es quasi einfach nur heiß machen und es ist dann von sich aus gefangen in diesem Magnetfeldkäfig.
Also vielleicht so ein bisschen übersetzt gesagt, die Bahn ist so gebaut, dass es fließt wie soll.
Ja.
Und auch ein Möbiusband ist die Grundlage, oder?
Das ist ein bisschen bei beiden, also bei sowohl beim Tokamak als auch beim Accelerator hat man diese Verdrillung, die letztendlich dafür sorgt, dass alle Magnetfeldlinien letztendlich irgendwann wieder an den gleichen Ort zurückkommen. Und es ist diese Eigenschaft, die letztendlich grundsätzlich dafür sorgt, dass ein Plasma überhaupt einschließbar ist. Genau. Und beim Accelerator verzichtet man letztendlich auf diesen zusätzlichen Strom, den man im Plasma selber treiben muss und hat damit eine ganze Kategorie von Schwierigkeiten, was sowohl die aktive Kontrolle angeht, als auch grundsätzliche Plasma-Instabilitäten von vornherein ausgeschlossen. Und man hat es mit einem vielleicht so sehr viel ruhigeren Tier zu tun, was einen Haufen andere Schwierigkeiten mit sich bringt. Und was sich dann am Ende wirklich durchsetzen will, das wird man dann sehen, wenn man soweit ist, einen wirklichen Reaktor bauen zu wollen.
Genau, das ist ja ein interessanter Punkt, weil bisher ist es sehr technisch interessant, aber hat jetzt mit Klima, Zukunft des Planeten noch gar nichts zu tun. Jetzt kommen wir natürlich an den Punkt, wie du ja anfangs schon gesagt hast, dass die Idee dahinter grundlegend ist, eine mehr oder weniger nicht versiegende Energiequelle für den Planeten, für die Menschheit zu haben. Und die letztlich ja mal so gesehen, also könnten wir jetzt aus dem Ärmel geschüttelt weltweit Reaktoren aufbauen, die einfach auch kommerziell oder beziehungsweise für die Gesellschaft genutzt werden, dann hätten wir ein riesiges Problem los und das wäre natürlich toll. Jetzt erstmal so grundlegend, also wo befindet sich das Ganze denn? Also ist man, wie nah ist man denn einer möglichen, ich nenne es jetzt mal Marktreife, auch wenn ich den Markt da gerne rausrechnen würde, was das Geldverdienen angeht?
Also wo wir in der Gesamtfusionsforschung im Moment sind, ist das mit dem immer noch experimentellen Reaktor ITER in Südfrankreich im Moment das erste Projekt gebaut wird. Leider erst jetzt, nach sehr vielen Jahren des Verhandelns, als internationales Projekt gebaut wird, der zum ersten Mal überhaupt an den Punkt kommen soll oder kann, wo der Energieoutput größer ist als der Energieinput, den man braucht, um das Plasma aufzuheizen, und zwar rund um Faktor 10. Das heißt, zum ersten Mal wird man ein brennendes Fusionsplasma haben und zum ersten Mal wird man sich auch den ganzen Ingenieursfragen stellen können überhaupt, wie man von dort dann zu einem funktionsfähigen und auch zuverlässigen Kraftwerk kommt. Das ist ein gewaltiger Schritt für uns und das ist auch einer, der mehrmals fast schiefgegangen wäre aus organisatorischen und politischen Gründen. ITER ist ein Projekt, das schon in den 50ern anvisiert wurde und damals noch als Gemeinschaftsprojekt der Sowjetunion und Weststaaten gemeinsam beschlossen wurde und hat dann zu dem Bedauern von allen einfach viel zu lange in der Umsetzung gedauert. Ist aber jetzt soweit, dass wir tatsächlich in 2022 haben wir, also in 3 Jahren, damit rechnen können, dass er tatsächlich eingeschaltet wird. Also bestehen schon große Teile des Reaktors rum und es wird unglaublich fleißig in diesem Megaprojekt gearbeitet. Ich sag mal, das hätten wir gerne sehr viel früher gesehen und wir wären dann auch schon sehr viel weiter. Meine persönliche Einschätzung ist, wenn man ITER gebaut hat, das heißt um 2025 rum und wenn man einiges an Erfahrung mit ITER gesammelt haben wird, sagen wir mal 2030, 2035 rum, man sich dann an das Design eines ersten richtigen stromerzeugenden Reaktors ransetzen kann. Design und Bau und dann Betrieb eines dann immer noch Forschungsreaktors, der jetzt nicht irgendwie besonders herausragend gigawattweise Strom erzeugen wird, ist damit also immer noch, sagen wir mal, mindestens 30 Jahre weit weg. Aber es ist nicht mehr so, wie es seit Jahrzehnten in der Fusionsforschung ist, dass wir den Running Gag haben, Fusion ist immer genau 50 Jahre weit weg, sondern wir wissen jetzt sehr, also, oder wir denken sehr genau zu wissen, wie der Weg nach vorne ist und was letztendlich die Herausforderungen sind, die auf eher technischer Seite noch angegangen werden müssen.
Und also bei ITER ist es jetzt nicht so, dass es ein experimenteller Reaktor in der Form wäre, dass man den baut und mal schaut, ob es funktioniert, sondern man baut eigentlich nur in groß das, was man schon kennt und möchte dann damit Erfahrung sammeln. Also ist Konstruktionsfehler mal außen vor, sollte das Teil funktionieren.
Genau, also es gibt keine bekannten großen Risiken, sage ich mal, dass man damit jetzt irgendwie sich... Also man geht damit kein großes Risiko ein, man weiß letztendlich, wo man hin will, man weiß, wie diese, also ITER ist ein Tokamak, man weiß, wie Tokamaks skalieren, es gibt natürlich viele unbeantwortete Fragen, aber genau aus dem Grund wird ITER gebaut und wird uns zum ersten Mal auch mit der Frage konfrontieren, wie geht man um mit dem Fusionsenergie-Output, kann zum Beispiel Komponenten, die Neutronenbestrahlung letztendlich aushalten, und wie macht man das einfach ingenieurstechnisch? Das können wir noch nicht so gut als vor allem wissenschaftliche Betriebe, wenn es dann letztendlich in Richtung Kraftwerksbau geht. Und das ist das erste Mal wirklich, dass auch Kraftwerksbauingenieure sich also wirklich an einem Projekt beteiligen und sich Gedanken in die Richtung dann auch gemacht werden müssen. Und das ist, das bedeutet sehr viel für uns letztendlich.
Okay, aber wie du schon gesagt hast, also vom Timing her ist es natürlich furchtbar schlecht. Also wenn man jetzt sagen würde, klar, man hätte jetzt den Kalten Krieg nicht gehabt, man hätte sich damals, kann ja damit zusammengehängt haben, ne, dass es dann irgendwie sich verschleppt hat, wie auch immer. Man hätte dann in den 50ern, 60ern schon, also ist jetzt eine Mutmaßung, aber man hätte mal in den 50er, 60er angefangen, dann wäre man natürlich deutlich weiter. Und dass wir halt für den Klimawandel nicht mehr, also zumindest, natürlich kann man auf andere Sachen umsteigen. Erneuerbare Energien ist ja super wichtig, aber jetzt diese Vorstellung, die ja immer wieder durch die Presse wandert und auch immer wieder durch die Politik wandert, Kernfusion ist es halt, das kann man erstmal abschreiben, wenn es jetzt darum geht, Kipppunkte aufzuhalten und so weiter und so fort, die ja früher passieren werden wahrscheinlich.
Also grundsätzlich gehen wir davon aus, dass man Kernfusion immer wird gebrauchen können, egal wann sie kommt. Also die Energiewende, wie sie jetzt in Deutschland konzipiert ist, hat jetzt nicht super konkrete Ziele, aber eins der großen Ziele ist, man will auf 80% Erneuerbare kommen. Und die fehlenden 20%, die müssen dann immer noch durch irgendwas anderes abgedeckt werden. Was das dann konkret in Zukunft sein wird, ist, glaube ich, noch nicht so richtig klar, vor allem wenn man zu CO2-Neutralität bis 2050 kommen wird. Aber richtig angenehm wird es, glaube ich, nicht. Also wird ein Projekt, was uns noch weit in die Zukunft weiter beschäftigen wird. Und ich glaube, die Energiewende ist nichts, was dann plötzlich einfach abgeschlossen ist, dass man sagt, so, wir sind jetzt soweit. Sondern da steht uns einiges sehr Unangenehmes noch bevor, gerade wenn man sich so Skalierungen anguckt, was ab 60 oder 70% Erneuerbare passiert, gerade was denn so den täglichen Strommarkt und die fehlenden Speichertechnologien angeht. Und in dem Sinne glaube ich, dass ein großes Kraftwerk, das also einen konstanten und hohen Energieoutput auf relativ kleinen Raum liefern kann, immer noch was ist, was sehr attraktiv ist, gerade für Ballungszentren, wo dann lokal dann auch der Strom konstant gebraucht wird.
Naja, sicher, die Zukunft hört ja nicht irgendwie im Jahr 2060 auf. Also, aber man kann schon sagen, es ist dann langfristig, es ist eine Zukunftstechnologie, aber nicht im Christian Lindnerschen Sinne von wegen Zukunftstechnologie, die wir jetzt in 3 Jahren anschalten, haben wir alles gelöst, sondern da reden wir dann von deine Kinder werden das mal erleben, dass das vielleicht sogar schon weltweit nur noch über den Weg oder mit Kombination mit erneuerbaren Energie erzeugt wird.
Genau. Ich würde es auch sehr, sehr unehrlich finden, wenn man behauptet, also Strom aus Fusionsenergie wäre ein Projekt, was irgendwie in den nächsten 10 Jahren realistisch realisierbar ist. Also da sind wir tatsächlich einfach noch nicht. Und das sollte man auch eher nicht so sagen, weil wir also gerade in der Fusionscommunity über die letzten Jahrzehnte sehr gebeutelt davon sind, dass wir mit schlechten Voraussagen, dass es also von sehr optimistischen Wissenschaftlern oft propagiert, das ist um die Ecke, wir sind quasi fast da, also da haben wir dazugelernt und wir wissen, was uns noch bevorsteht und das ist ja nichts, was sich von heute auf morgen lösen lässt. Allein schon aufgrund der typischen Projektkomplexität, wenn man ein neues Kraftwerk beginnt und vor allem aufgrund der Finanzierungslage auch. Also wir haben ITER letztendlich als ein Riesenprojekt, was jetzt gerade umgesetzt wird, so Größenordnung 20 Milliarden in der kompletten Umsetzung. Das wäre bestimmt sehr viel günstiger gewesen, hätte man das nicht als internationales Megaprojekt aufgesetzt. Aber das so viel hat nun mal leider gekostet. Und das war es eigentlich. Also es gibt dann noch ein paar andere sehr vielversprechende Projekte, die aber dann trotzdem auf sehr viel kleinerer Skala sind. Und mehr haben wir gerade halt nicht. Das ist gerade unsere eine große Hoffnung. Hätte es da früher schon eine sehr viel breitere Finanzierung gegeben, wie es zum Beispiel kurz nach der Ölkrise in den späten 60er, Anfang 70er Jahre war, würden wir jetzt wahrscheinlich anders dastehen und hätten mehrere Prototypen gleichzeitig und Konzepte, die wir also parallel testen würden. Aber das haben wir halt nicht. Und das bedeutet, wir warten auf ITER und wenn wir Ergebnisse von ITER haben, dann gucken wir weiter.
Und ja, ich dachte auch gleich, 300 Millionen im Jahr und wenn man drunter kommt, dann geht es keinen Schritt mehr weiter, irgendwie so bei ITER auch. Also das ist schon ein mächtiges Projekt. Aber kann man schon so sagen, dass es jetzt an einem Punkt ist mit dem, wie weit man ist mit Kernfusion, dass, also natürlich braucht es Geld, mehr Geld ist nie verkehrt, aber dass es jetzt nicht mehr das grundsätzliche Finanzierungsproblem ist, sondern jetzt laufen Dinge, die einfach laufen müssen, die brauchen ihre Zeit. Und
das
ist eine Mischung aus beidem.
Also ich glaube, mit nochmal einem großen Batzen mehr Geld würde man sicher neue Projekte anstoßen und könnte sich ein bisschen diversifizieren. Und im Moment stecken wir also letztendlich viele Subprojekte gleichzeitig in ITER rein, viele Technologien, die noch erprobt werden müssen. Und deswegen ist ITER, obwohl es ein sehr gut durchdachtes und auch sehr fokussiertes Projekt ist, ist es dann doch teilweise ein bisschen Kraut und Rüben, was dann an unterschiedlichen Konzepten dann letztendlich parallel getestet werden, also sowohl was zum Beispiel Wandmaterialien angeht, also ganz viel Materialtechnologie, aber auch grundlegende Plasmaphysik, das muss alles auf einmal in diesem einen Projekt realisiert und umgesetzt werden und das erhöht dann gleichzeitig auch die Komplexität, das hätte ich lieber aufgeteilt auf viele weitere Experimente, die man halt parallel baut und das wäre immer noch was, wovon wir profitieren könnten.
Was ja immer gerne im Raum steht, war ja jetzt auch vor ein paar Wochen oder vielleicht 2, 3 Monaten spät, nicht länger her, sind ja die Chinesen, die haben ja auch wieder irgendwie einen Fortschritt gemacht, der durch die Presse gegangen ist. Wie ist denn das so einzuschätzen?
Alle Fusionsprojekte sind sehr darauf erpicht, eine möglichst gut klingende Pressemitteilung zu schreiben. Also das machen wir nicht anders. Wir jedes Mal, wenn wir irgendeine Art von Rekord erzielen, ist es natürlich wert, darüber berichtet zu werden und ich will damit auch gar nicht schlecht reden. Also natürlich sind das dann ehrenwerte Rekorde, die dann aufgestellt wurden. Der neue Rekord, der jetzt vom EAST-Experiment in China gemeldet wurde, war letztendlich ein Langpulsrekord für einen Tokamak. Da wurde, ich glaube, das ist wahrscheinlich die Meldung, die du meinst, da wurde 1000 Sekunden lang ein Plasma gefahren. Das ist eine Leistung, das ist nicht ohne, das ist ingenieurstechnisch auch gar nicht so leicht hinzukriegen, gerade bei einem Tokamak. Tatsächlich ist aber auch so, dass die Qualität des Plasmas in Bezug auf Fusion quasi vollkommen unbrauchbar ist. Also es sind von den Parametern ist es eher eine Glühbirne verglichen mit irgendwie der Sonne, die man probiert dort zu bauen. Und es ist letztendlich, also das machen wir hier an Wendelstein 7X auch, wir haben halt unterschiedliche Projektziele und wir stechen dann jeweils in diese Projektzielrichtung vor und müssen dabei aber auch andere Abstriche machen, weil wir können quasi nicht alle unsere Optimierungskriterien oder alle Ziele gleichzeitig auf einmal erfüllen. Und deswegen natürlich eine Meldung wert, aber jetzt auch nicht so, dass wir uns jetzt abgehängt fühlen oder sagen, dass die haben uns
da jetzt weggenommen. Das ist jetzt passiert quasi, das ist es nicht. Also interessant, weil es gab nämlich jetzt auch von ganz kurzer Zeit, ich glaube aus den USA auch nochmal eine Meldung, die ähnlich geklungen hat. Und also man hatte schon so ein bisschen, also wirklich als Laie, ich bin ja auch totaler Laie, habe mir irgendwie ein bisschen was ranrecherchiert, das war's. Merkst du wahrscheinlich auch. ne, aber irgendwie, also dass ich Laie bin.
Du machst und,
okay. Naja, also ne, da war ich erst das Chinesische und dann jetzt irgendwie vor ein, zwei Wochen halt irgendwie, ich glaube aus den USA auch nochmal so eine Meldung. Es hatte halt beides so dieses in der Presse, dieses Geschmäckle von so, das war jetzt ein ganz weiter Schritt und so. Mhm. Ne? Und also das ist im Endeffekt das, was du beschreibst, dass man da irgendwie so eine Art, naja, dass man quasi eine Form von Wettrüstpropaganda fährt, um das mal überspitzt zu sagen.
Ja, es ist auch, glaube ich, überspitzt. Also tatsächlich die Fusions-Community weltweit, die ist gar nicht so groß verglichen mit also anderen Forschungsbereichen oder auch der Geldmenge, die man da irgendwie vielleicht sich vorstellt, die da reinfließt. Also wir sind weltweit ein paar tausend Leute und größtenteils kennen wir uns tatsächlich und es ist jetzt kein exklusiver Wettbewerb, dass wir sagen, oh, jetzt haben wir es ihnen total gezeigt, sondern es ist größtenteils oder die erfolgreichsten und größten Projekte sind öffentliche Forschung und wir sind in ständigem Kontakt miteinander und machen zum Teil auch Experimente miteinander. Also die beiden Projekte, an denen ich hier an Wendelstein 7x arbeite, die eingangs erwähnt, sind Kooperationsprojekte mit dem MIT. Die hatten bis vor einigen Jahren einen eigenen, sehr erfolgreichen Tokamak bei sich stehen und die ganze Expertise, die ich für diese Projekte dann halt hier bekomme, kommt direkt von da. Also das sind Projekte, die dann da ausgelaufen sind und dann letztendlich auch mit der gesamten Hardware, die dazu gehört, dann hier rübergewandert sind. Und jetzt ist es andersrum wieder so, dass am MIT gerade vor ein paar Wochen jetzt auch bestätigt wurde, ein neuer, tatsächlich zum ersten Mal eine private Firma, die sich gegründet hat, einen sehr großen Maßstab, um einen Tokamak zu bauen, der letztendlich auch von Privatinvestoren finanziert wird. Wir haben mehrere Milliarden eingestrichen und wollen auf sehr solider wissenschaftlicher Basis dann in sehr kurzer Zeit ein Tokamak bauen, wie er so auch noch nicht gebaut wurde. Also das ist eine totale MIT-Spezialität, das Konzept, auf das sie da setzen, mit sehr hohen Magnetfeldern, mit Niedrigtemperatur-Supraleitern, die so auch noch nicht erprobt wurden. Das heißt, es gibt viele Risiken. Und das ist halt so ein richtiges Technologieprojekt, was sie ja so im sehr typisch auch amerikanischen Stil jetzt so als Startup aus dem Boden gestanzt haben. Extrem beeindruckend auch und da freuen wir uns total drauf und steuern halt auch wissenschaftlich viel zu bei. Und genauso ist es auch mit East, dem chinesischen Tokamak. Also wir kennen da die Leute, wir haben auch Leute von East hier selber im Institut. Und das ist ein Projekt, an dem also magnetischer Einschluss als Fusionskonzept ist jetzt nichts, wo einer dann gewinnt am Ende und irgendwie jetzt mit dem Geld davon rennt und dann reich wird. Also da gehen wir alle nicht von aus, dass wir irgendwie den großen Profit machen. Genau, und in dem Sinne ist es in unserem jeweils eigenen Interesse, unsere jeweiligen Maschinen dann gut dastehen zu lassen. Aber es geht jetzt nicht unbedingt darum, zu zeigen, dass wir besser als die anderen sind.
Okay, also wenn man dann als eben interessierter Laie mal solche Pressemeldungen liest, dann ist es halt einfach letztlich auch der Presse ein bisschen geschuldet, die da vielleicht ein bisschen mehr Butter reingibt.
Ja, wobei das auch über die letzten Jahre ein bisschen besser geworden ist. Also früher war es noch schlimmer, gerade als okay. es gab eine Phase, wo viele neue Fusions-Startups entstanden sind, die extrem optimistische Ziele hatten und versprochen haben, in 5 Jahren einen Reaktor zu bauen, den man irgendwie auf einen LKW laden kann und durch die Gegend fahren kann. Das ist jetzt auch schon 5 Jahre her und da ist dann nichts passiert. Und das ist natürlich für die Presse gefundenes Futter, dann auch zu uns zu kommen und zu sagen, wenn sie sagen, die können das in 5 Jahren, warum braucht ihr 30 Jahre dafür? Und das ist ein bisschen anstrengend, mit umzugehen, aber es ist letztendlich auch was wir jetzt auch gelernt haben, also gut einfach darauf zu antworten und wissenschaftlich fundiert dann auch als Teil unseres Bildungsauftrags letztendlich als öffentlich finanzierte Forschung zu erklären, wo dann die Risiken und Schwierigkeiten sind bei diesen neuen Konzepten, die zum Teil völlig unerprobt sind.
Klar. Und 5 Jahre später wird sich ja keiner mehr daran erinnern, dass es mal vor 5 Jahren geheißen hat, es wird funktionieren, es ist in der Vergessenheit verschwunden. So. Also.
Deswegen graben wir das gerne nochmal aus und halten das vor.
Okay, sehr schön.
Genau, eine sehr schöne Meldung, die jetzt auch gerade letzte oder vorletzte Woche kam, war von JET, den Joint European Tours, der ja tragischerweise jetzt in seiner, ich glaube, fast oder ganz letzten Experimentkampagne ist, weil er nämlich in Großbritannien steht und ein gemeinsames EU-Projekt war und jetzt in einer etwas seltsamen verwaltungstechnischen Lage steht. JET ist aber der einzige wirkliche Fusionsreaktor bisher, bei dem die tatsächlich ja zu benutzenden Arbeitsgase dann auch benutzt wurden, also Deuterium und Tritium. Und der einzige Reaktor, der im großen Maßstab auch Fusionsenergie erzeugt hat. Und der hat dann jetzt im Januar einen neuen Fusionsrekord erzielt. Jetzt habe ich natürlich gerade die Zahl nicht parat, aber es wurden, ich glaube, um die 20 Megawatt oder mehr über mehrere Sekunden an Fusionsenergie dann in diesem Reaktor dann erzeugt. Und das ist, also übertrifft einen vorherigen Rekord, den sie zuletzt 1996, glaube ich, aufgestellt hatten. Und seitdem viele verschiedene Dinge getestet haben und dann nie wieder auf den Deuterium-Tritium-Betrieb wieder zurückgekommen sind, bis halt dieses Jahr, als quasi großen Abschluss dieser inzwischen dann doch relativ alten Maschine, dann entschieden haben, es nochmal so richtig krachen zu lassen quasi. Und das ist auch schön für uns, dass man auch mal zeigt, ja, das funktioniert. Wir wissen, wie es funktioniert. Das ist oft gar nicht so der Fokus von den Fusionsexperimenten, ironischerweise. Große Fusionsenergie zu erzeugen, sondern wir wollen eigentlich eher zeigen, dass unsere Einschlusskonzepte gut funktionieren, dass wir zu den Temperaturen, die wir brauchen, gut hochkommen und letztendlich die Plasmaphysik dahinter verstehen. Die Fusion ist was auch technisch letztendlich und sicherheitstechnisch einfach anstrengender ist in der so im täglichen Betrieb, und deswegen macht man das eher selten. Aber das war nochmal ein guter so Moralboost auch für die gesamte Fusions-Community zu zeigen, ja, wir können es halt immer noch. Vom Energie-Output verglichen mit dem Heiz-Input ist es traurig bei JET. JET ist halt auch überhaupt nicht dafür ausgelegt, einen positiven Energie-Output zu haben. Und so ist es jetzt so, dass JET ungefähr 30% Q-Wert hatte. Das bedeutet also, man hat 30% der Energie als Fusionsenergie erzeugt, die man an Heizenergie zum Heizen des Plasmas reingepackt hat. Das heißt, es klingt jetzt nicht so dolle, aber ist für uns dann trotzdem ein wichtiger Schritt auch.
Naja, man merkt schon, ihr habt da auf jeden Fall Spaß und sportlichen Ehrgeiz, ne?
Kann man das nennen. Ja, auf jeden
Fall. Sehr gut. Mal eine andere Frage, das ist natürlich jetzt ein bisschen, auch in so eine Richtung, wo man nur mutmaßen kann. Mhm. Aber also für mich drängt sich natürlich der Gedanke auf, wenn man das jetzt nicht aus Forschungsrichtung, sondern aus Politikrichtung betrachtet und sagt, okay, meinetwegen irgendwie Europa hat ITER, ne, ist ja ein übereuropäisches Projekt, ne? Also
das mehr ist als Europa. Internationales, ja.
International. Na, aber jetzt machen wir es mal vielleicht in Blöcken. Ne? China ist natürlich wirtschaftlich quasi so ein Blockgegner und so weiter. Und das mag jetzt bei euch in der Forschung anders sein, dass man sich da austauscht. Aber jetzt so auf dieser großen politischen Ebene, die man nicht gut finden kann, aber die ja auch nicht wegzuleugnen ist, nicht gut finden muss, jeder wie er möchte. Aber so gedacht, also wenn ich mir überlege, nehmen wir mal an, China schafft es jetzt oder USA schaffen es oder wer auch immer schafft es jetzt irgendwie zu sagen, okay, zack, bumm, wir sind die Ersten, wir haben das Ding da stehen, wir können das jetzt so umsetzen, dann ist das ja ein gewaltiges Monopol auch. Also das hat ja schon ein Wirtschaftsgewicht, also ich meine, wir reden hier von der Energieversorgung der Welt.
Ja, kann man so sehen. Ich sehe es ja anders. Also gerade ITER als sehr schönes Projekt oder auch die frühen Tokamaks, die gebaut wurden und auch überhaupt die ganze Geschichte der Fusionsforschung ist tatsächlich eine Geschichte der Zusammenarbeit. Also die als damals der Tokamak und Stellarator erfunden wurden als Konzepte, waren beides tatsächlich militärisch glaube ich nicht, aber geschützte Geheimprojekte, die in der damals UdSSR und in den USA parallel zufälligerweise entwickelt wurden und zufällig auch im gleichen Jahr begonnen haben. Und man hat irgendwie Wind voneinander bekommen, Und es hieß dann irgendwann von russischer Seite, ihr Tokamak-Konzept hätte zum ersten Mal die 1 Kiloelektronenvolt, also sowas wie, was sind das, die 1-Million-Grad-Grenze geknackt, was immer noch weit von dem ist, was man für die Fusion braucht, aber was so eine erste richtige Hausnummer war. Und im Zuge dieser Meldung gab es dann die ersten wissenschaftlichen Kooperationen, wo dann tatsächlich auch Personal hin und her gewechselt wurde, damals noch, also durch den Eisernen Vorhang. Und es sind dann wirklich ja, unter unglaublichen Sicherheitsvorkehrungen und ganz viel politischen Tamtam dann auch ja, europäische und amerikanische Wissenschaftler dann nach Moskau gefahren mit ihren eigenen Instrumenten, weil sie es quasi den Auftrag hatten, messt das selber nach. Wir wollen wirklich den Beweis haben, dass es so ist. Genau, und letztendlich zu dem Zeitpunkt dann auch angesehen wurde, die Russen, die haben es halt voll drauf. Also die haben diesen Tokamak viel schneller und erfolgreicher vorangebracht, als das Shilorator-Programm es damals hinbekommen hat. Das hatte auch eine ganze Reihe konzeptioneller Probleme, aber letztendlich waren sie führend und es war ein erstes Beispiel von ja, internationaler Zusammenarbeit, als politisch die Fronten eigentlich noch unglaublich verhärtet waren. Also es war total früh, noch in den frühen 60ern. Und so ähnlich ist es, glaube ich, noch heute. Also wie gesagt, wir machen hier auch öffentlich finanzierte Forschung. Man kann uns besuchen, man kann einfach, naja gut, jetzt gerade zu Corona-Zeiten nicht, aber man kann einfach eine Führung buchen und vorbeikommen und wir erzählen alles und es gibt keine Geheimnisse bei uns. Und in dem Sinne, es gibt politische Versprechen, zum Beispiel auch von China, dass sobald ein Design zur Verfügung steht, sie auch gleich ein Fusionskraftwerk bauen wollen, wenn das realistisch machbar ist. Und das, also würde ich sehr begrüßen. Am Ende bauen sie was oder würden sie was bauen, was sehr nah an etwas ist, was schon konzeptionell existiert. Da würden keine riesigen Geheimnisse mehr einfließen. Letztendlich wissen oder glauben wir zu wissen, wie man ein Fusionskraftwerk baut. Es muss halt tatsächlich nur jemand dann den Risikoschritt gehen. Und insofern ist es sehr anders als zum Beispiel bei der Kernspaltung, wo sehr viel Geheimhaltung auch gerade aus militärischen Gründen stattfindet. Und die gibt es bei der Kernfusion nicht. Das heißt, man geht auf eine beliebige Fusionstechnologiekonferenz, sammelt sich dann da seine Technologien zusammen und mit ja, genug Manpower kriegt man das dann auch hin.
Okay, also ich meine, das heißt, wenn eine Regierung jetzt wirklich in so eine Richtung denken würde, so wir holen uns das Monopol, dann haben sie vielleicht 5 Jahre das Monopol. Aber weil der Austausch der Technologien einfach so fluide ist, ist dann halt höchstens der Rest der Welt ein paar Minütchen später dran.
Quasi. Genau. Das ist auch einer der Gründe, warum ITER so lange gedauert hat. Das ist also aus einer Management-Perspektive unglaublich furchtbar aufgebaut, dass zum Teil gleiche Komponenten, also wirklich baugleiche Komponenten, die sich quasi symmetrisch wiederholen in den ganzen Aufbau, in verschiedenen Ländern produziert wurden. Und allein aus dem Grund, weil niemand diese Technologie aus der Hand geben möchte oder dem jeweils anderen Partner das quasi das Know-how komplett überlassen möchte, was natürlich schon ein bisschen eigensinnig ist und aus einer reinen Effizienzdenkweise anders viel besser gewesen wäre. Aber so ist es halt so, dass die Schlüsselpartner letztendlich alle das Wissen, gerade also das Ingenieurswissen dann in-house jetzt haben und sagen können, dass sie selber einen ITER nochmal für sich bauen könnten, weil alle Schlüsseltechnologien auch bei ihren ansässigen Ingenieuren und Physikern dann da ist. Und das hat natürlich auch seine Vorteile und ist auch so gewollt letztendlich.
Also man hat halt wirklich auch systemisch dafür gesorgt, dass es gar nicht zu Missbrauch und Untereinanderreisen kommen kann. Auf der anderen Seite dann halt wieder die längere Zeit, wo man natürlich wieder beim Klimawandel wären. Hast du eine Vorstellung, also erstmal, wie alt bist du momentan?
Ich bin 34.
Muss ich auch mal überlegen. Ja gut, nach 34 Jahren, da kann man eins durcheinander bringen. aber meinst du siehst in deinem Leben noch eine Anlage, die einfach auch eine Stadt zum Beispiel mit Strom versorgt?
Natürlich, ich glaube, wenn ich glauben würde, dann würde ich hier nicht arbeiten. Also so viel irgendwie Altruismus habe ich dann doch nicht, dass ich sage, das ist was nur irgendwie meine Enkel sehen werden. Also ja, ich denke schon, dass das vielleicht jetzt nicht das perfekte 10 Gigawatt liefernde Dauerstrich-Megakraftwerk, aber schon eins, was also im Sinne so der ersten Kernspaltungskraftwerke also sehr vielversprechend ist und ja, mehr schlecht als recht dann schon Strom liefert. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, auch in meiner Lebenszeit.
Wie ist es eigentlich bei euch überhaupt so unter Forschern? Weil ihr arbeitet da an was halt, also langfristig, ein langfristiges Ziel, da geht es nicht um nächste Woche fertig. Mhm. Das ist was, wo es einfach um Energie geht, also Energie, ne, wie wir unsere Energiehunger stillen. Also das ist natürlich von der assoziativen Brücke super eng am Klimawandel dran. Der ist auch, ne, da reden wir ja auch jetzt von irgendwie in 20 Jahren die Kipppunkte zum Beispiel und so weiter, haben ja auch diese weiten Schritte. Mhm. Und also zumindest aus ein Menschen Sicht raus, weiten Schritte. Fürs Klima geht es natürlich super schnell. Mhm. Und natürlich das Energiethema, ne? Also ist natürlich ganz klar auch wichtig. Also wie ist denn das Klimathema bei euch so? Ist das ein großes Thema bei euch oder wie?
Ja, ich glaube nicht anders als jetzt bei anderen Wissenschaftlern, also vielleicht mit Ausnahme der, die wirklich direkt an der Thematik dran sind. Vielleicht ist so gut zu erwähnen, dass jetzt im Alltag denke ich nicht unbedingt, also in meinem Arbeitsalltag über Fusion als Energieerzeuger, sondern ich habe ein sehr in dem Sinne eingeschränktes Fachgebiet. Ich gucke mir Plasmaturbulenz an. Das hat im weitesten Sinne führt das irgendwann zu Optimierung von Kernfusionskraftwerken und ist ein wichtiges Thema auf dem Weg dorthin. Aber meine Welt ist Plasmaphysik letztendlich und gar nicht, also erstmal gar nicht so sehr Kernfusion und dann auch nicht Energieerzeugung aus Kernfusion. Das heißt, das kommt halt gerade in solchen Gesprächen wie jetzt mit dir, kommt das mal vor und auch in so einem Öffentlichkeitsanspruch, also wir machen hier viel Führung und so, da kommt das dann für mich selber dann auch immer wieder hoch und da wird mir auch, das hilft mir auch moralisch letztendlich zu sagen, so ja doch, das lohnt sich ja die ganze Arbeit, die ich reinstecke. So in der Belegschaft, so die Leute, mit denen ich mich unterhalte, die sind auch zum größten Teil aus Überzeugung dabei. Also ich glaube, das geht auch in so einem Betrieb nicht anders. Also die meisten Wissenschaftler arbeiten viel zu viel hier und bekommen dafür viel zu wenig Geld. Und es ist halt öffentlicher Dienst und irgendwo hier im Norden von Deutschland in einer, wie ich finde, sehr schönen, aber dann nicht so super spannenden Stadt unbedingt. Da muss man schon hinterstehen und das tun wir dann auch und sehen das auch gerade im Hinblick dann auf Klimawandel. Und wir haben zum Beispiel auch in der Belegschaft, haben wir jetzt einen grünen Landtagsabgeordneten auch, das heißt, das ist schließlich auch nicht aus, dass man grün ist und also oder bei den Grünen ist und auch Kernfusion gut findet, obwohl es am Ende eine Nukleartechnologie ist. Ja, und wir haben am Ende sehr heterogene Belegschaft auch, die sich aber, also die würde ich sagen, alle auch mit Überzeugung dabei sind und glauben, das Richtige zu tun und auch über Thematik Klimawandel dann auch nachdenken, denen das ja bewusst ist.
Also der ein oder andere von euch wird physisch oder meinetwegen auf Twitter dann auch mal beim Klimastreik vorbeischauen.
Ja, genau. So. Da habe ich schon viele von uns gesehen.
Das ist gut. Ja, je mehr, desto besser, gerade jetzt. Weil nach 2 Jahren Corona ist das, glaube ich, ein wichtiges Statement. Ja, von mir aus wäre es jetzt so mit Fragen, falls du noch irgendwas abschließend hast, was dir noch wichtig wäre, was jetzt gefehlt hätte oder noch irgendeine Brücke schlagen willst oder willst Onkel, Tante grüßen, wie auch immer.
Kann ich jetzt nachdenken? Nö, nicht besonders. Also mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Gespräch. Und ich hatte es ja schon erwähnt, also wir zu besseren Zeiten bieten wir auch immer Besucherführung an. Und haben auch immer gerne Besuchergruppen da und zu Nicht-Corona-Zeiten auch öfter Schulausflüge und so weiter. Und ich mache das persönlich auch total gerne und sehe das auch als unsere Pflicht, da Brücken zu schlagen und die Öffentlichkeit zu involvieren und auch auf kritische Fragen dann auch zu antworten. Deswegen auch danke, dass du auch kritische Fragen gestellt hast.
Ja, hat Spaß gemacht. Ich danke dir für die Antworten.
Alles klar. Thank you.